Hallo, lieber Mathekurs, ich möchte mit euch die Klausur von Abitur 2020 durchgehen, Aufgabenteil B1. Und wie immer empfiehlt es sich dort zunächst den Sachzusammenhang, die Aufgabenstellung gut durchzulesen. Der Sachzusammenhang ist hier ein Regenrückhaltebecken, finde ich persönlich ganz interessant. In Düsseldorf gibt es auch ein, ich sag mal, recht spektakuläres. Vielleicht kennt ihr diese Drachenskulptur am Eingang des Volksgartens gegenüber dieser Uhreninstallation. Da gibt es so eine Installation mit irgendwie, was ich, 20 Uhren oder so, die da stehen. Und gegenüber sind so komische Drachen, so aus Metall, so eine Skulptur. Sieht aus wie ein Kunstprojekt, ist aber in Wirklichkeit eine Entlüftungsanlage für ein Regenrückhaltebecken. Also wenn es mal kräftig regnet, muss das Wasser ja irgendwo hin. Wenn die Kanalisation das nicht aufnehmen kann, muss das erst irgendwo zwischen gespeichert werden, und da gibt es offenbar unter der Erde ein Riesenbecken, wo das Wasser gespeichert werden kann. Also, das ist durchaus eine Sache, die es auch in Düsseldorf gibt. Wenn wir uns jetzt die Aufgabenstellung angucken, geht es da zunächst um eine Zuflussrate. Und wie immer ist es sinnvoll, wenn man solche Funktionen hat, sich genau zu vergewissern, was sind die Einheiten. Und das steht da auch dran. Ja? T ist die Zeit seit Beobachtungsbeginn in Stunden, und die Funktionswerte sind die momentane oder ist die momentane Zuflussrate in Kubikmeter Wasser pro Stunde. Und immer wenn so Funktionen als Änderungsrate angegeben sind, also die Funktionswerte eine Änderungsrate darstellen, dann riecht das schon danach, dass man später Integrale benutzen muss, um auf eine Ursprungsmenge zu schließen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Zuflussrate in Kubikmeter pro Stunde habe und darüber integriere, dann werde ich nachher als Ergebnis die Einheit Kubikmeter rauskriegen. Also ohne zu wissen, was die späteren Aufgaben da noch erfragen, kann man sich das schon mal im Hinterkopf ankreiden. Gut, die Funktion ist eine gemixte Funktion, also eine zusammengebaute Funktion, 7200 mal t Quadrat mal e hoch minus ein Viertel t. Und das ist ja erstmal übersichtlich. Bei Aufgabenteil A1 geht es erstmal darum, einen Funktionswert anzugeben und zu interpretieren. Das sind hoffentlich keine Schwierigkeiten. Ich empfehle ja immer, die Funktion direkt in den Taschenrechner im Grafikmenü einzugeben, um sich genau den Graphen zu erzeugen, der da auch in der Klausur dargestellt ist. Heißt also, da muss man auch das V-Window entsprechend einstellen, damit man den passenden Ausschnitt hat. Und dann ist es ganz einfach, mit der Trace-Funktion das kleine Kreuzchen auf den X-Wert 20 zu bewegen, sodass man dann entsprechend den Y-Wert 19.405 da entsprechend rausbekommt. Es wäre selbstverständlich auch möglich, diesen Funktionswert im Menü, Mathe-Menü 1, also im Taschenrechner-Menü 1, auszurechnen, aber da tippt man sich schnell bewusstlos. Weil man die Funktion sowieso ganz oft benötigt, macht das mit dem Trace-Menü. Aufgabenteil A2 zeigen Sie, dass die Ableitung ja so aussieht, wie sie da steht. Und da wird bei der Musterlösung auf die Produkt- und Kettenregel hingewiesen. Es ist auffällig, dass der Faktor 7200 sowohl in der Kontrolllösung in der Klausur als auch in der Musterlösung immer davor steht. Und das empfehle ich euch auch. Faktoren, die vor Funktionen stehen, die bleiben beim Ableiten erhalten, ebenso beim Integrieren. Heißt also, diese lästige 7200 kann ich erstmal komplett davor schreiben, und ich kann mich nur um den Klammerterm sozusagen kümmern. Also bei der ursprünglichen Funktion kann ich einfach die ganze Zeit diese 7200 da stehen lassen und mich nur um das t² mal e hoch minus ein Viertel t kümmern. Natürlich muss man dann aufpassen, dass man Klammern richtig setzt, weil gerade bei der Anwendung der Produktregel ja eine Summe daraus kommt und die 7200 sich auf beide Summanden bezieht, aber das Davorstellen des Faktors kann einem das Leben einfacher machen. Versucht die Rechnung aus der Musterlösung deswegen so nachzuvollziehen, wie sie dort steht. Wie gesagt, man macht sich das Leben einfacher, wenn man so bestimmte Faktoren raushält. Wenn das nicht gerade 7200 ist, sondern 8795 Pi Viertel hoch 28, dann kann so ein Faktor sehr verwirrend wirken, und wenn man den einmal so davor stellen kann, ist das hilfreich. Bei Aufgabenteil A3 geht es darum, rechnerisch nachzuweisen, dass die momentane Zufluchtsrate 8 Stunden nach Beobachtungsbeginn maximal ist. Okay, also Rezept-Extrempunkte, aber nicht nur das, sondern wir haben hier eine Funktion, die begrenzt ist an Rändern. In der Aufgabenstellung steht, die Funktion ist nur für T-Werte zwischen 0 und 40 definiert. Also für diesen Zeitraum ist die Zuflussrate da, wird die damit modelliert. Das bedeutet, wenn ich ein Maximum dieser Funktion finden will, muss ich eben nicht nur das Standardrezept, also Ableitung gleich 0 setzen und so weiter machen, sondern ich muss gucken, was an den Rändern los ist. Denn es kann ja sein, dass auch an den Rändern, obwohl da die Ableitung nicht gleich 0 ist, trotzdem ein extremer Wert vorliegt. Das ist ja offenbar nicht der Fall. Trotzdem soll man das rechnerisch nachweisen. Wie macht man das? Wenn man sich die Musterlösung anguckt, die Ableitung wird gleich 0 gesetzt, das ist die notwendige Bedingung. Mit Hilfe des Satzes vom Nullprodukt sieht man ziemlich schnell, dass t gleich 0 oder t gleich 8 sein muss. Kleiner Hinweis, wenn ihr auf die Musterlösung guckt, seht ihr, die Rechnung ist überhaupt nicht ausgeführt. Da steht einfach nur f' von t gleich 0, dann steht der gesamte Term gleich 0 und dann steht da schon die Lösung. Und das bedeutet rechnerisch. Rechnerisch heißt, ihr dürft die Rechnung, also ihr müsst den Rechenansatz hinschreiben, aber die Rechnung selbst darf im Taschenrechner erfolgen. Das bedeutet, diese Gleichung könnt ihr meinetwegen komplett im Taschenrechner lösen. Für eine Klausur stellt sich jetzt die Frage, wie kommt man denn am schnellsten an die Lösung? Möglichkeit 1, man gibt diese Gleichung, die da in der Musterlösung steht, in Taschenrechner ein, in Menü 1 und löst das mit Solve N. Das ist eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit ist, man sieht ja schon, dass man hier den Satz vom Nullprodukt anwenden kann und man löst nur diese kleine quadratische Gleichung innerhalb der Klammern. Da muss man nicht so viel tippen. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Möglichkeit 3 ist, ich suche ganz einfach die Extremstellen dieser Funktion im Grafikmenü. Ja, ich muss natürlich sicherstellen, dass ich den richtigen Grafikausschnitt gewählt habe, damit ich alle Extremstellen sehe, sonst findet der Taschenrechner die ja nicht im Grafikmenü. Aber wenn ich die sehe, dann findet der Taschenrechner entsprechend die Lösung t gleich 0 und t gleich 8. Natürlich darf ich das nicht schreiben, denn die Ermittlung dieser Stellen t gleich 0 und t gleich 8 wäre dann ja grafisch und nicht rechnerisch gewesen. Heißt also, ihr dürft das zwar machen im Taschenrechner, aber schriftlich in der Klausurniederschrift muss natürlich stehen, dass ihr da eine Gleichung löst. Aber die Gleichung, die da in der Musterlösung steht, oder die Lösung dieser Gleichung, ist ja, das ist ja total knapp und das reicht aber auch. Ja, und wie ihr dann auf das Ergebnis gekommen sind, seid, das braucht ihr ja nicht schreiben. Gut, ihr seid jetzt also auf t gleich 0 und t gleich 8 gekommen. Und jetzt kann es natürlich noch sein, dass die Extremstellen am Rand angenommen werden. Also guckt man noch nach, wie sind denn die Funktionswerte an den Stellen 0, 8 und insgesamt 40. Ne, weil das ja der rechte Rand dieses Beobachtungszeitraums war. Und man sieht natürlich an der Stelle 8 ist der Funktionswert mit 62.000 blablabla am höchsten und deswegen muss da die höchste Zuflussrate gewesen sein. Ihr wundert euch vielleicht, warum man da keine hinreichende Bedingung sieht bei der Musterlösung. Nun ist es ja so, dass in der Musterlösung steht, das Maximum kann nur an einer Nullstelle von f' oder an einer Randstelle angenommen werden. Es ist ja völlig wurscht, ob ich jetzt an irgendeiner Stelle einen Sattel stelle oder sonst was habe. Ich suche ja nur das Maximum in dem gesamten Beobachtungszeitraum. Nehmen wir mal an, wir hätten nicht nur diese zwei Lösungen t gleich 0 und t gleich 8 daraus bekommen, sondern einen Haufen anderer Lösungen. Und an diesen Haufen anderer Lösungen wäre meinetwegen Sattelstellen und Tiefstellen und Hochstellen und alles irgendwie gemixt gewesen. Dann hätte ich die Funktionswerte an all diesen Stellen überprüft und auch die beiden Randwerte. Und da nur die Frage nach dem höchsten Wert ist, brauche ich keine hinreichende Bedingung. Ich muss ja gar nicht nachweisen, wo jetzt irgendwie ein Maximum ist. Ich brauche nur den höchsten Wert aus dem Beobachtungszeitraum. Heißt also, ich muss jetzt in diesem konkreten Fall nur die drei Funktionswerte t gleich 0 oder an den Stellen t gleich 0, an der Stelle t gleich 8 und an der Stelle t gleich 40 vergleichen. Und dann bin ich damit fertig. Also man braucht da keine zweite Ableitung. Man muss nicht die hinreichenden Bedingungen machen, weil nicht direkt gefragt ist, welche Art von Extrempunkt liegt an jeder Stelle vor. Man muss nur wissen, was liegt insgesamt, wo ist insgesamt der höchste Funktionswert vorhanden. Bei Teilaufgabe B geht's um den Zusammenhang, den ich eben schon angedeutet hatte. Die Funktion f selbst ist eine Funktion, deren y-Werte eine Änderungsrate darstellen. Das heißt, mit Integralen kommen wir auf die Ursprungsgröße Kubikmeter in diesem Fall. Und jetzt wollen die hier nicht einen konkreten Wert in Kubikmeter haben, sondern direkt eine Formel. Wenn man die Aufgabe B1 liest, dann ist man vielleicht erstmal erschlagen, weil, wie gesagt, nicht irgendwie gefragt wird, wie viel Wasser ist bis zum Zeitpunkt t gleich 10 irgendwie da reingeflossen, sondern die wollen allgemeinen Term haben, wie viel bis zum Zeitpunkt t in dieses Becken reingeflossen ist. Wenn man da erstmal mit überfordert ist, weil das ja irgendwie allgemeiner ist, als irgendwie einfach nur eine konkrete Zahl auszurechnen, dann macht man das, was ich ja immer empfehle, macht das einmal konkret. Na, wenn da steht, gibt einen Term zur Berechnung der Wassermenge, die von am Beginn der Beobachtung bis zum Zeitpunkt T in das Rückhaltebecken fließt, na, dann macht man sich doch mal die Arbeit eben kurz einfacher und fragt sich ja, wie kann ich denn überhaupt eine Wassermenge berechnen? Wie hoch ist die Wassermenge bis zum Zeitpunkt T gleich 10 oder so? Stellt dann Term auf und sieht, man kann die 10 einfach durch T ersetzen und hat da dann diese Integralformel stehen, die auch in der Musterlösung steht. Im Aufgabenteil B2 geht es um eine Interpretation. Und da steht da jetzt erstmal wieder ein komplizierter Term. Da muss man sich erstmal wieder einen Überblick drüber verschaffen. Da sind schon die Lösungen T1, T2, T3 dafür angegeben, für diesen komischen Term. Und wie immer, falls man die Übersicht nicht hat, nimmt man sich doch mal konkret was her. Nehmen wir uns doch mal dieses T2 gleich 4,26 und ich setze das da ein. Dann habe ich ein Integral von 4,26 bis 12,26 und dann kommt da offenbar irgendwie eine Zahl raus. Das hat ja wohl irgendwas zu sagen. Das ist ja eine Menge von Wasser, die da irgendwie reingeflossen ist. In diesem Fall die Hälfte der Gesamtmenge. Und wenn man das einmal so Schritt für Schritt macht, kriegt man vielleicht auch das raus, was da halt in der Musterlösung steht. Ich würde ja sagen, die Musterlösung erklärt sich von alleine. Aber wenn man in der Klausur sitzt, ist es sicherlich immer sinnvoll, konkret anzufangen und Zahlenbeispiele durchzurechnen. Bei Aufgabenteil C wird zusätzlich zur Zuflussrate jetzt noch eine Funktion für die Abflussrate definiert. Und in Aufgabenteil C1 soll man zeigen, dass für alle a gleich 0 ein lokales Maximum bei t gleich 12 vorliegt. Lokal heißt in dem Zusammenhang, dass es nicht darum geht, zu gucken, ob das das globale Maximum ist. Also ich brauche hier zum Beispiel nicht die Randstellen überprüfen. Lokales Maximum heißt, da kann ich mit dem Standardrezept außer EF nachweisen, dass die Ableitung da gleich 0 ist und die zweite Ableitung kleiner 0, damit es halt eben ein Maximum ist. Und genau das machen die ja auch in der Musterlösung. Wenn man sich das anguckt, ist die notwendige Bedingung für ein Maximum ja ganz einfach. Die Ableitung nimmt ja für t gleich 12 den Wert 0 an, sieht man da an der Klammer. Da steht ja in den Klammern minus t plus 12. Naja, und wenn t gleich 12 ist, ist das halt eben 0 und damit der ganze Rest eben auch 0. Also bei t gleich 12 liegt schon mal eine Nullstelle der ersten Ableitung vor und dann muss man noch gucken, liegt da wirklich ein Maximum vor. Also stütze ich mich auf die zweite Ableitung und mache damit sozusagen die hinreichende Bedingung, um nachzuweisen, dass da tatsächlich ein Maximum vorliegt. Und in der Musterlösung seht ihr ja, dass da was Negatives rauskommt. Allerdings sollte man vielleicht noch dazu schreiben, haben die hier in der Musterlösung nicht gemacht, obwohl es ja eigentlich naheliegend ist. Diese Schlussfolgerung, dass dieser Term kleiner als 0 ist, kann man ja nur deswegen machen, weil a größer 0 ist. Also das Vorzeichen ändert sich nicht. Bei Aufgaben Teil C2 muss man Wert für den Parameter a berechnen. Das ist eine kleine Gleichung. Ich denke, da braucht man nicht mehr viel zu sagen. Es stellt sich vielleicht noch die Frage, wie man die Gleichung löst. Aber wenn man sich die Gleichung anständig aufschreibt und nicht so gekürzt wie in der Musterlösung, dann sieht man, dass da dann steht 46.800 gleich 3600 mal a mal, und dann kommt ja diese T-Kram, aber da setze ich ja die 12 für ein. Das heißt, ich habe eigentlich auf der einen Seite der Gleichung stehen 3600 mal a mal eine andere Zahl. Und das ist eine ganz einfache lineare Gleichung. Und die kann man entweder per Hand ausrechnen, meinetwegen kann man das auch alles in den Taschenrechner eintippen, aber das ist wirklich kein Hexenwerk mehr. Bei Aufgabenteil D finde ich die Musterlösung für Aufgabenteil D1 sehr schön erklärt. Nehmt euch ein bisschen Zeit, das genau zu verstehen. Vielleicht kommt ihr auch sowieso selber drauf. Aber wenn man in der Klausur sitzt, dann hat man ja vielleicht den Weitblick nicht. Und auch für diesen Fall empfehle ich das, was ich immer empfehle. Nehmt euch konkrete Möglichkeiten mal raus. Ja, wenn man keine Ahnung hat, könnte man ja vielleicht denken, dass die Wassermenge dann nur maximal ist, wenn die Funktion f ein Maximum hat. Und dann versucht man sich das mal klar zu machen, dass das nicht sein kann, weil auch nach dem Maximum vom f ja immer noch mehr Wasser reinfließt als rausfließt. Also muss die Wassermenge weiter steigen. Ja? Macht euch immer konkrete Dinge klar, dann könnt ihr vom Konkreten aufs Allgemeine schließen. Das ist immer einfacher, als direkt so die allgemeine Antwort zu geben. Aufgabenteil D2. Da geht es um eine Funktion D. Und diese Funktion D heißt nicht ohne Grund D, denn das ist oft die Differenzfunktion, jetzt aus diesen beiden anderen Funktionen, ist also der Unterschied zwischen Zuflussrate und Abflussrate. Also eigentlich ist das sozusagen die Bilanzrate, ja, kommt jetzt insgesamt was dazu oder fließt insgesamt was ab? Diese Idee muss man da rauslesen, ja. Also es gibt einen Zulauf zu diesem Becken, es gibt einen Ablauf zu diesem Becken und wenn ich diese beiden Größen voneinander abziehe, kriege ich letztendlich raus, ob der Wasserstand in diesem Becken gerade steigt oder fällt. Ja, das gibt sozusagen diese Funktion D an. Wenn man das erstmal sich klar gemacht hat, ist hoffentlich die Antwort zum Aufgabenteil D2 nicht mehr so schwierig und die ist ja auch gut erklärt in der Musterlösung. Bei Aufgabenteil D3 ist ja nach einer Wassermenge gefragt. Das heißt, hier ist wohl wieder was mit einem Integral zu tun und wenn ich das Integral über die Funktion D im Intervall von 0 bis 40 berechne, dann kriege ich ja die Wassermenge raus, die insgesamt zum Wasserstand des Rückregenrückhaltebeckens da sozusagen dazugekommen ist. Es kann aber natürlich auch sein, dass am Ende weniger Wasser drin ist, dann wäre das Integral negativ, weil halt die Differenzmengen halt eben, dann wäre mehr abgeflossen als zugeflossen ist. Kann ja auch sein, wenn schon vorher Wasser drin war. Heißt also, wenn das Integral von 0 bis 40 positiv ist, dann ist wohl insgesamt Wasser hinzugekommen. Und bei negativen Ergebnissen wäre wohl insgesamt Wasser abgeflossen. Dann wäre also mehr Wasser abgeflossen, als hinzugekommen wäre. Das macht natürlich nur dann Sinn, wenn vorher schon Wasser drin gewesen ist. Aber es kann ja durchaus sein. Wenn man sich den Zusammenhang dieses Integrals mit der dazu oder abgeflossenen Wassermenge klar gemacht hat, dann ist auch Aufgabenteil D4 hoffentlich nicht mehr so kompliziert, denn ich muss ja gerade das Integral so ausrechnen können, dass am Ende 0 rauskommt, also es ist genauso viel zugeflossen wie abgeflossen und dann muss ich halt einfach nur die Gleichung lösen, die da in der Musterlösung steht. Interessant ist an dieser Stelle vielleicht noch, dass die Aufgabenstellung ja lautet, geben Sie einen Ansatz an. Das heißt, man muss nur einen Rechenansatz hinschreiben, man muss da nichts ausrechnen, sondern nur ja einen Ansatz hinschreiben. Denn das auszurechnen ist ja erstmal gar nicht so einfach, also insbesondere, wenn man das von Hand machen muss. Ich hoffe, ihr habt insgesamt bei dieser Aufgabe gesehen, dass es darum geht zu verstehen, was machen Integrale, was machen Ableitungen, wie interpretiert man Funktionen im Sachzusammenhang. Was ihr allerdings nicht machen musstet, war großartig per Hand irgendwelche komplizierten Rechnungen auszuführen. Hier müsste nicht mal irgendwie eine quadratische Gleichung oder so gelöst werden. Ja, das hätte man alles mit dem Taschenrechner machen können. Die Schwierigkeiten sind also oft die Interpretation. Das ist bei Anwendungsaufgaben der Fall. Es gibt natürlich auch innermathematische Aufgaben. Da ist das vielleicht ein bisschen kniffliger, weil dann noch mehr Parameter oder so drin vorkommen und man so Gleichungen mit Parameter lösen muss, was der Taschenrechner ja nicht kann. Aber bei so innermathematischen Aufgaben muss man dann ja auch nicht interpretieren. Also das sind dann eben unterschiedliche Anforderungen. Nach meiner Einschätzung ist diese Abituraufgabe ein Klassiker, weil da Ableitungen und Integrale im Sachzusammenhang vorkommen und man da so das gesamte Repertoire von Kenntnissen aus der Analysis abrufen muss, ohne jetzt wahnsinnig abgefahrene Dinge machen zu müssen. Diese Idee, dass man so Differenzfunktionen hat wie in Aufgabenteil D2, das kommt auch in anderen Zusammenhängen vor, ist ein beliebter Aufgabentypus, um den Anspruch noch ein bisschen höher zu drehen. Aber wenn man die Idee einmal gecheckt hat, ist auch das hoffentlich nicht mehr so schwierig. Ich hoffe, dieser Podcast hat euch bei der Einordnung der Aufgaben geholfen. Wenn Fragen auftauchen, bitte notiert sie euch, damit wir die dann noch klären können. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.